Ich finde es spannend, den roten Faden durch die Predigten in diesem Jahr mitzuverfolgen. Sehr viele Predigten dieser Predigten hatten einen Bezug zu unserer neuen Vision und deren Unterpunkte. Insbesondere haben wir uns ja mit den Fragen beschäftigt, von Gott beschenkt, was heißt das? Und darin eingeordnet ist dann auch so eine fromm klingende Ausdrucksweise geistlich wachsen. Viele Menschen haben das hier in der Gemeinde zum Ausdruck gebracht. Das, was sie möchten, ist, wir möchten geistlich wachsen. Und das finde ich erstmal, hey, klasse. Da sind Menschen also nicht mit dem einfach zufrieden und wollen nur so weiterleben, sondern sie sehnen sich danach, dass in ihrem Leben es noch mehr von Gott geben könnte. Dass Gott einen größeren Einfluss auf ihr Leben nimmt. Doch was ist das eigentlich, näher betrachtet, geistlich wachsen? Wie sieht das denn aus? Ich glaube, wir haben in diesen ersten Monaten mindestens drei große Marker gesetzt, die dies umschreiben. Ich greife sie auch nochmal auf. Da war der erste, ein Christ, der sagt, er möchte geistlich wachsen, bejaht Bewegung in seinem Leben. Oder noch stärker, er bejaht, dass eine Veränderung in seinem Leben wünschenswert ja dran ist. Darüber haben wir verstärkt im Januar und Februar nachgedacht. Geistig wachsen, wer das will, der tritt in die Gegenwart Gottes und sagt, wie der Psalmschreiber David im Psalm 51 und da war dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, deutete auch darauf hin, diesen Zusammenhang, Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Okay, wir formulieren das vielleicht heute etwas anders. Vielleicht so, Herr, hier bin ich. Ich öffne mein Herz vor dir. Ich wünsche mir von dir, dass du mich veränderst. Mach mich doch deutlicher zu einem Christen, der das lebt, was du möchtest. Zu einem Menschen, der von deinem Geist durchdrungen ist. Zu Hause haben wir einen PC. Ich meine, das wird wahrscheinlich noch mehr so gehen, dass Sie einen haben. Ich sage mal, unser hat jetzt das Seniorenalter erreicht. Er ist mindestens 8 Jahre, wahrscheinlich auch noch älter. Und der gehört wirklich nicht mehr zu den Sprintern unter den Computern. Also während wir ihn hochfahren, können wir getrost erstmal zum Kaffeeautomaten gehen und uns eine Tasse Kaffee machen. Wir haben noch nichts verpasst, wenn wir wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Mag ja so sein. Okay, seine Laufgeschwindigkeit, das ist der technische Stand von 8, 9, 10 Jahren, vor 8, 9, 10 Jahren. Darauf will ich aber nicht hinaus, sondern mit den Jahren haben sich auf diesem mittlerweile Senioren-PC Dinge angesammelt, eine Unmenge von Daten, eine Unmenge von Verknüpfungen, die kein Mensch mehr braucht. Die eigentlich völlig unnötig sind. Das sind immer die Backgrounds, wenn man im Hintergrund mal im Internet ist und dann lädt sich da mal wieder was auf oder man macht da ein Programm, es gibt da irgendwie Zusatz, ich weiß das gar nicht so genau. Auf jeden Fall macht das den PC so lahm wie eine Ente. Ja. Und alle diese Daten, die müssen, wenn der PC neu gestartet wird, die werden dann auch wieder geladen. Und das braucht Zeit. Also was der Computer benötigte, wenn wir ihn denn weiter gebrauchen würden, Adelheid, ne? Wir gucken mal, er müsste einfach neu konfiguriert werden. Der müsste mal neu auf die Kerndaten fixiert werden und dann wäre auch wieder eine Runde flotter und wäre einfach auch zu gebrauchen. All die unnützen Mülldaten, die müssten einfach mal entfernt werden. Dann wird er wieder eine Runde flotter. Wenn ich das Beispiel auf unseren Gedanken von dem geistlich Wachsen übertrage und von dem Wunsch danach, so bedeutet das, Wer geistlich wachsen will, der ist bereit, sich die Werte und Verhaltensweisen im eigenen Leben von Christus neu, ich greife das Wort vom Computer auf, neu konfigurieren zu lassen. Ein Update zu geben, noch mehr als nur ein Update, sondern ein Update lädt ja nur das, erneuert nur das Programm, aber lässt die Mülldaten alle drauf. Sondern er ist bereit und er ist offen dafür, dass Christus die Werte und Lebensweisen, die sich so im Laufe der Zeit in meinem Leben auch als Christen so angesammelt haben, dass er das neu konfiguriert. Geistlich gesehen machen uns ja so viele Dinge müde, würde ich mal sagen, beschwerlich, was wir so mitschleppen in unserem Leben. Wir benötigen von Christus geleitet immer auch wieder in unserem Leben, auch als Christen, eine Neukonfiguration, einen Neustart, ein Rausräumen des angesammelten, verborgenen alten Mülls. Ein zweiter Marker, den wir gesetzt haben, Veränderung. Ja, Herr, hier bin ich, verändere du mich. Einen zweiten Marker, letzten Sonntag in der Predigt zur Thematik geistlich wachsen. Ich habe euch kurz die Ereignisse der Reveal-Studie von Willow Creek vorgestellt oder damit bekannt gemacht, die ja genau unsere Frage nach dem geistlich Wachsen aufgegriffen haben, in den Mittelpunkt stellen. Und die Antwort lautete ja, das war die große Erkenntnis, die sie getroffen haben, die sie wahrgenommen haben, auf die Frage, wodurch geschieht am deutlichsten geistliches Wachstum? Wodurch geschieht am deutlichsten geistliches Wachstum? Da war die Erkenntnis, das verschiebt sich im Laufe eines Christenlebens, sagte ich. Je stärker ein Christ wächst, umso deutlicher geht es in andere Bereiche über. Es kommt zunächst primär wohl von wohl abgestimmten und geistig geprägten Gottesdiensten, sonstigen Gemeindeveranstaltungen oder Kleingruppen und geht dann über, man wird sozusagen in diesen Veranstaltungen gefüttert und geht dann über in mehr und mehr in die persönliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Bibel lesen, Zusammenhänge erkennen, einordnen können, auf das eigene Leben übertragen können und das auch eigenständig reflektiert machen zu können. Das hat Paulus dem Timotheus schon klar gemacht. Im zweiten Timotheusbrief kann man das lesen. Kapitel 3, Vers 16. Dort schreibt Paulus, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und mit der Schrift, ich fasse mal zusammen, ist damals eher Altes Testament gemeint. Wir würden heute sagen, Altes und Neues Testament gemeint. Dieses, die Bibel, unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und Vers 17 jetzt. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Aus diesem Grund habe ich in der letzten Woche auch, schon mit der Gemeindeleitung, so eine Bibelinitiative vorgeschlagen. Sie startet im Juni. Und mit deiner Teilnahme erklärst du dich, sagst, ja, ich möchte daran teilnehmen. Ich möchte, dass dieser markanteste Faktor für geistliches Wachstum auch in meinem Leben eine größere Rolle spielt als Christ. Ich möchte, klar, Bibel lesen, ja, verstehen, in Zusammenhänge einordnen können. Sicherlich werden das schon viele machen. Wir möchten das nochmal unterstützen. Ich möchte das stärker in meinem Leben platziert wissen. Begleitend dazu werde ich jeden ersten Dienstag im Monat einen Bibelabend halten, der einen Überblick verschafft, zum Beispiel über ein biblisches Buch, ein Evangelium oder neutestamentliche Briefe. Ich werde darstellen, wie dieses Buch oder die Briefe aufgebaut sind, wie sie einzuordnen sind, wo die theologischen Linien, also die geistlichen Wichtigkeiten liegen. Und im weiteren Verlauf bist du eingeladen, dieses Buch dann auch dir selbstständig zu erarbeiten, darin zu lesen, es aufzunehmen, diese Zusammenhänge für dich aufzuschlüsseln. Ebenso wie Paulus dem Timotheus das sagt. Du, da liegt es drin. Und du musst das selbst erfassen. Ich muss das selbst erfassen. Wie? Ich zeige dann nochmal so eine Farbmarkierung, dem das vielleicht so eine Hilfestellung ist. Alles später. Aber Ziel dieser Initiative ist es nicht, dir das alles vorzukauen, um dich dann, wie gesagt, mit Paulus, mit so einem geistlichen Brei vorgekauten zu füttern, sondern dich in die Lage zu versetzen, selbst als Christ die Zusammenhänge zu sehen, zu erkennen, wenn du in die Bibel schaust und damit umzugehen. Das ist der markanteste Marker für geistliches Wachstum. Wer dabei sein möchte, herzlich gerne. Im Foyer draußen hängt die Pinnwand. An der Pinnwand hängt eine Liste, da kann man sich eintragen mit dem Namen. Dann kann man Übersichten erstellen und Materialien dazu erarbeiten. Wir starten am 5. Juni. Markante Führer. Ich sagte eingangs, wir haben drei. Und der dritte der Marker, die wir im Verlauf dieses Jahres aufgenommen haben, Predigtreihe im Februar und März, der dreht sich um den Heiligen Geist. Und spätestens jetzt, wenn ich das als Punkt benenne, merken wir, wir kommen an Pfingsten. Aber können wir nochmal zurückschauen, die letzten Punkte? Wer öffnet? War da nicht auch vom Geist Gottes die Rede, der das tut? Wer schafft die Veränderung in meinem Herzen, den Wunsch, die Sehnsucht danach? Ist das nicht auch der Geist Gottes, der das antreibt? Also eigentlich zieht der Geist Gottes sich durch alle Punkte durch. Aber wir haben ihn nochmal eigens aufgenommen. Und heute, Pfingsten, will ich das nicht nochmal die Predigtreihe aufhören. Das ist geschehen. Das kann man auch nachlesen oder nachhören. Heute geht es darum, sein einzigartiges Kommen in diese Welt zu bedenken. Wir feiern das. Und ich möchte aufgreifen, welche Wirkung dieser Geist Gottes darüber hinaus noch hat. Da heißt es dann, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Wir haben diesen Geist, erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Oder es gibt auch andere Übersetzungen, die sind da etwas vorsichtiger und deuten den Satz dann so oder übersetzen das so. Wir deuten das Wirken des Geistes für Menschen, die vom Geist erfüllt sind. Lese weiter ab, Vers 14, 1. Korinther 2. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt hier in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Jesaja Buch, Kapitel 40. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wir dürfen das. Als Christen, das ist die Zusage Gottes, wir dürfen mit dem Heiligen Geist begabt leben. Das ist ein Geschenk. mit enormer geistlichem Wachstumspotenzial. Das ist wie Dünger oder wie auch immer ich das bezeichnen soll. Wir dürfen mit dem Heiligen Geist begabt leben. So könnte man diesen Text, den Paulus hier schreibt, auch zusammenfassen. Und so müsste ich entscheidend noch hinzufügen, wir haben ihn als Christen, sagte ich. Wenn ich jetzt in Sambia gewesen wäre, mindestens 5 Leute wären aufgesprungen und Halleluja gerufen. Wir haben den Geist Christi. Das ist er. Danke. Da steckt so viel drin. Gottes Zusage. Ja. Paulus legt in diesem Text, könnte man sagen, er legt die Basics. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er diesen Brief schreibt, an wen? An die enthusiastische Gemeinde in Korinth, klingt das vielleicht ein wenig nüchtern. Wir haben ihn. Schließlich führt er hier nicht die in der Gemeinde in Korinth wirklich so an allen Ecken und Enden zutage tretenden Gaben des Geistes Gottes. Sprachenrede, Heilung, Prophetien, die führt er ja gar nicht an. Darauf kommt er in den nächsten Kapiteln noch zu sprechen. Wir haben den Geist Christi, der doch deutlicher Zerstrittenen, weil wir hier in dem nächsten Kapitel ausführen wird, sich um unterschiedliche Personen rankenden Gemeinde in Korinth, setzt Paulus ganz nüchtern dieses Wir entgegen. Wir haben ihn. Die Korinther hatten sich gezankt darüber, wer ihn mehr hat. Der oder der. Und Paulus sagt, geht gar nicht darauf ein, sagt, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir als Gemeinde, wir als einzelne Christen sind mit dem Heiligen Geist begabt. Bist du Christ? Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Du, ich bin mit dem Heiligen Geist begabt. Das sagt er hier. Gott hat damit etwas Neues im Leben der Menschen, in deinem, in meinem Leben angefangen. Das etwas Neues, was so außerhalb des Christseins nicht existiert. Das ist nicht zu kriegen. Ja, mehr noch. Gott hat uns, und darauf liegt das Gewicht, diesen Geist auch gemeinsam geschenkt. Wir haben den Geist Christi. Das ist, wenn man so will, die erste Lehreinheit für die Gemeinde in Korinth. Die erste Lehreinheit, sich bitte nicht zu verhaken gegeneinander. Und Gemeinden, in denen man sich zeppelt, weil unterschiedliche Meinungen häufig, wie eben auch in Korinth, als geistliche Weisheiten wiedergegeben, eigentlich aber nur unterschiedliche Meinungen, wo solche Unterschiede vorherrschen, setzt Paulus das Einende. Wir haben diesen Geist. Wir sind beschenkt. Setzt sie entgegen. Er erinnert sie daran, dass die Fronten nicht innerhalb der Gemeinde zu suchen sind. Das war das Problem in Korinth. Die Fronten sind aber nicht innerhalb zu suchen, sondern die Linie verläuft zwischen der Gemeinde und den Nichtchristen. Und diese rückt Paulus mit diesen ganz einfachen Worten nochmal zurecht. Ist ja bis heute so ein geschicktes Taktieren des Widersachers Christi, diese Linie auf ein innerhalb der Gemeinde zu legen. Und wo dem Widersacher das gelingt, da schlägt er 2 Fliegen mit einer Klappe. Er nimmt der Gemeinde die evangelistische Strahlkraft und er zermürbt Beziehungen, was sehr häufig zu Trennung und Spaltung führt. Und kirchengeschichtlich gesehen stellt das eine besondere Gefahr, man sagt so, bei den kongregationalistischen Gemeinden, also bei den Gemeinden, die so einen FEG-Typ haben, die so einen Brüdergemeinden-Typ haben, die so einen Pfingstgemeinden-Typ haben, die so freie Christengemeinden-Typ haben, ein Stück weit auch den Baptisten. ist das eine besondere Gefahr, weil eben, wie soll ich sagen, sich in diesen Gemeinden jeder pointiert äußern kann. Das geht in anderen Kirchengemeinden da nicht so. Aber Gottes Wort sagt uns, lauf doch nicht in diese Falle hinein, in diese Falle des Widersachers. Habt im Blick, wir, und zwar jeder Einzelne und als Gemeinde zusammen, wir sind mit dem Geist Gottes begabt. Erster Gedanke dazu. Der klare Blick dieses Bibelabschnittes, der ist dann auf einen zweiten Gedanken gerichtet, der sich nach außen richtet. Es gibt viele Situationen im Leben, in denen ein Nichtchrist einen Christen letztendlich nicht verstehen kann. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal darunter leidest. Klar gibt es unendlich viele Übereinstimmungen. Zum Beispiel können sich diese ergeben in Verhaltensweisen. Die lassen sich auch im Gespräch miteinander klären, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Und dann kommt man zu einem Ausdruck und sagt mir, ja, und das tun wir, das gibt es. Aber es bleibt eine Tiefe, eine Dimension, zu der ein Nichtchrist nicht vordringen kann. Ich gebe ein Beispiel. Als Christ können wir zum Beispiel einem Menschen vergeben, nicht nur, weil man ja auch mal Fehler machen kann. Oder weil man diesen Menschen sehr gern hat und ihm aus Liebe vergibt. Oder weil man sich wünscht, dass, wenn man selbst mal was Falsches tut, dieser Mensch einem auch vergibt. Das ist alles möglich. Und das sind alles die menschliche Dimension. Und da können wir auch mit vergeben, ich vergebe dir, du vergibst mir, auch hinkommen. Aber als Christ leben wir doch davon, dass Christus uns vergeben hat. Also Gottes in der Ewigkeit gültiges Vergebung und seine Zusage der Vergebung, die hat uns erreicht. Und aus dem Erleben der persönlichen Vergebung, die gültig ist für alle Zeiten, können wir anderen Menschen vergeben. Das können wir zwischenmenschlich machen. Aber damit ist die Sache noch nicht rund. Sondern als Christen kommt da noch diese Teil noch dazu. Weißt du, ja, wir haben das jetzt geklärt miteinander. Aber weißt du, eigentlich steht das noch zwischen Gott und dir. Und da musst du noch die Vergebung klären. Wenn diese Angelegenheit nicht mehr existent sein soll. Aber diese Dimension, die ist für einen Nichtchristen nicht zugänglich. Warum muss ich das nochmal vor Gott klären? Ich habe das doch gerade mit dir geklärt. Das meint er. Diese letztendliche Einsicht, die kann nur der Geist Gottes schaffen. Für einen Nichtchristen ist das von einer anderen Welt. Und wenn die Tiefen der Gottheit hineinschaut, der sieht drittens auch, und das wird in diesem Text deutlich, der sieht ein Erbarmen, in dem Gott die aussichtslose Verlorenheit zurückholt und sich freut, wenn es geschafft wurde, dass ein Mensch wiedergeboren ist. Das ist mit natürlichen Augen nicht zu sehen. Aber wer den Geist Gottes hat, der merkt das Brennen der Liebe Gottes, das Ringen um andere Menschen. Und wie schreibt Paulus, dieses Brennen der Liebe Gottes im Römer 5, die ist in unser Herz ausgegossen als Christen. Und dieses Brennen der Liebe Gottes, das bewirkt die Veränderung im eigenen Leben. Und der Heilige Geist schläft auf, dass wir Rettung brauchen und dass andere Rettung brauchen. Und Rettung aufschließen, genau das ist an Pfingsten geschehen. Der Geist Gottes kam, Petrus redete davon, dass Menschen die Rettung brauchten und wer heißt es dann, und die Menschen, die zuhörten, berichtet Apostelgeschichte 2, ihnen ging es durchs Herz, ihnen brannte das Herz. Und sie fragten Petrus, was sollen wir tun? Und dann erzählt Petrus ihnen das. Wieder ist es Wirken des Geistes Gottes, der andere Menschen dazu benutzt, dass Menschen in die Nähe Gottes kommen. Wie ist das? Kann er uns benutzen? Würdest du Ja sagen dazu? Ich wünsche mir, dass Gottes Geist mich benutzt, dass das geschieht bei anderen Menschen. Hat er auch dir dieses Brennen ins Herz gelegt? Du sei dir nicht zu schade, wenn das der Fall sein sollte und dich das emotional sehr berührt, dass du auch mal darüber weinen kannst. Sei dir nicht zu schade darüber. Gott sieht die Klarheit an. Er freut sich über ein solch brennendes Herz. Und er freut sich über ein solch offenes Herz. Herr, zu dir kann ich kommen, wie ich bin.